Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Mein heutiger Gast ist Muitaba Sarfaraz und er ist Leiter eines Pflegedienstteams in Bautzen. Als Mo's Papa von den Talibanen getötet wurde, gab es für ihn und seine Familie nur noch einen Weg, die Flucht über Afghanistan nach Deutschland. Und obwohl Mo heute so unglaublich viel beruflich erreicht hat, eine deutsche Frau geheiratet hat und zwei Kinder großzieht, ist er täglich rassistischen Angriffen und Diskriminierungen ausgesetzt. Und dabei ist sein einziges Ziel ein gesellschaftliches, nämlich die Pflegebranche durch Diversität und innovative Konzepte nachhaltig zu transformieren. Mo, ich freue mich mega, dass du heute da bist. Du bist heute zu Gast in meinem Podcast. Ich habe lange drauf gewartet, das weißt du nicht, aber jetzt weißt du es. Und ich wollte zuallererst mal fragen, wie geht's dir heute? Wie ist die Lage? Wir nehmen ja gerade eine Podcast-Folge auf. Es ist schon 20.10 Uhr. In der Regel nehme ich früher auf. Wir beide sind müde, wir beide sind Eltern. Wie geht es dir?
Ja, liebe Isabel, ich danke dir erstmal für die Möglichkeit. Ich danke dir, dass ich die Chance kriege, hier bei dir heute Abend um die Uhrzeit diesen Podcast hier aufzunehmen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und ansonsten fühle ich mich ganz gut. Heute war sehr erfolgreich auf der Arbeit. Die Kinder sind im Bett. Beziehungsweise ich habe es aufgegeben. Jetzt macht meine Freundin weiter.
Oh, schön.
Und von daher, ja, ganz gut. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Schön, danke schön. Genau. Du bist ja als Kind durch unsägliche Härten gegangen, wenn ich das so deutlich formulieren darf. Dein Vater, jetzt Triggerwarnung, es geht um Mord. Dein Vater wurde von den Taliban ermordet. Du musstest mit deiner Familie in den Iran flüchten und unter sehr widrigen Verhältnissen viel zu viel arbeiten und Verantwortung übernehmen, die ein Kind in dem Alter nicht übernehmen sollte. Und ich habe mich gefragt, was hat dir die Kraft gegeben, nie aufzugeben und immer weiterzumachen, selbst als du alleine auf dem Weg nach Deutschland warst?
Sehr emotional, aber sehr, also ich freue mich, dass du das fragst, weil das frage ich mich auch manchmal selber oft, ne? Wie hat man es geschafft, ne? Woher hat man wirklich diesen Kraft bekommen, weiterzumachen? Und oft denke ich dann auch doch an die Worte von meiner Mama, wo sie immer gesagt hat, auch wenn wir wirklich nichts auf dem Tisch liegen hatten, abends und irgendwie das Brot zum Essen hatten und dazu nicht mal halt einen süßen Tee, sagen wir mal so, zum runterspülen. Aber sie hat immer gesagt, wir haben uns, wir sind zusammen und wir halten zusammen. Jemand andere wäre auch in dem Moment, denke ich mal, auch nicht da gewesen. Das hat sich ja auch niemand für uns interessiert, sagen wir mal so. Also müssen wir ja irgendwie weitermachen. Und die natürlich auf dem Weg, also nachdem ich von Afghanistan, nachdem wir alle von Afghanistan nach Iran geflüchtet sind, 2015 und ich dann Ende 2015 entschieden habe, wirklich weiterzugehen, der einzige Hoffnung war einfach eine bessere Zukunft, eine Zukunft, der Aussicht hat, der ihm ermöglicht, dass man mal rauskommt, ne? Dass man mal eine Reise unternimmt, vielleicht mal Urlaub irgendwo anders macht und frei ist, ne? Die Freiheit, weil in Iran ist man als afghanischer Flüchtling auch wirklich nicht frei. Ne? Man ist illegal. Wir hatten, ich weiß nicht, wie lange wir dort Bleiberecht hatten, aber auf jeden Fall nicht lange. Und verlängert wurde das auch nicht. Und das heißt, wir waren dort in diesem Land illegal. Und so wirklich im ersten Blick hat man das nicht gesehen, dass wir ja halt nicht Iraner sind, sagen wir mal so. Aber die Freiheit hat man ja trotzdem nicht. Man ist trotzdem von früh bis Abend arbeiten. Die Nacht waren wir auch arbeiten, abgesehen davon. Aber man hat keine Freiheit gehabt. Also zu Hause, Arbeit, Arbeit, zu Hause. Und das war's. Und das halt sechs Tage die Woche. Und einen Tag frei haben, mit der Familie verbringen. so wollte ich definitiv nicht leben. Und so habe ich auch eben keine Aussicht gesehen für eine Zukunft, der mich zufriedenstellt, beziehungsweise abgesehen davon, ne, man war ja jung, man hatte auch nicht mal drüber nachgedacht, was Kinder und so weiter angeht, aber das wäre früher oder später definitiv. Also ich denke mal, dass ich diesen Schritt definitiv nicht gewagt hätte, Kinder auf die Welt
Wie
zu
alt warst du
bringen.
damals?
15, also mit 15 sind wir von Afghanistan nach Iran geflüchtet. Und also 16, ich war 16, als ich hier dann in Deutschland angekommen bin.
Krass.
Und genau, ne, Februar bin ich hier angekommen. Genau.
Gibt es denn einen Moment, der, also von dieser Reise, die du im Prinzip ja durchlebt hast, der für dich besonders prägend war, der deine Sicht auf das Leben auch besonders bis heute beeinflusst hat?
Die Tatsache, dass das Leben wirklich so schnell vorbei sein kann, als man sich das vorstellt, ne? Man denkt ja, man ist eigentlich, na, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
So unsterblich, ne?
Unsterblich, danke.
Ja.
Ja, man ist unsterblich, aber das ist leider wirklich nicht wahr, ne? Wenn man den Tod ins Gesicht schaut, in die Augen guckt und weiß, okay, jeden Moment kann eigentlich vorbei sein, jeden Moment kann man eigentlich nicht mehr existieren, dann weiß man es zu schätzen, was das wirklich heißt, also wirklich in einem Land zu leben wie Deutschland, wo man
Ja.
Freiheit hat, wo man in der Demokratie lebt, wo man Möglichkeiten hat, wirklich sich weiterzuentwickeln. Ne? Vergleiche ich jetzt Afghanistan oder Iran mit Deutschland, da also ich brauche das gar nicht vergleichen. Ne? Viele haben recht, ja. Das ist ein, das ist, das, also viele, die hier zum Beispiel leben und die hier schon immer gelebt haben, die hier aufgewachsen sind und das von dem ganzen Vorteilen dieses Land auch profitieren, sehen das natürlich auch nicht mehr irgendwann. Das ist dann selbstverständlich.
Ja, oder selbstverständlich, also fast noch schlimmer, das tut dir wahrscheinlich in den Ohren weh, wenn ich das jetzt sage, aber auch sogar manchmal so ein bisschen gar nicht sehen wollen, ne? Also ich habe eher manchmal das Gefühl, dass ich so denke, boah, ich will hier gar nicht mehr leben, weil ich so vieles auch so schlimm finde, wenn ich die politischen Entwicklungen angucke. Und gleichzeitig hast du natürlich total recht. Also so, das kann man nicht vergleichen, aber ja, du hast
Aber
recht.
wenn man, also ich sage immer, das hilft ja auch, wenn man mal rauskommt. Also ich, das ist ja jetzt blöd. Na klar, es kann sich nicht jeder leisten, wirklich Urlaub zu machen, rauszugehen, die Welt sich anzuschauen. Definitiv nicht. Aber wirklich mal raus aus dem Deutschland, sich mal andere Länder anzuschauen, in welche Umständen die Menschen in eine andere Teil der Welt wirklich leben und wie froh die sind, einen Job zu haben, wie froh die sind, wirklich regelmäßig ein Gehalt zu haben und nicht Obdachlose zu sein und jeden Moment eigentlich die Risiko haben, obdachlos zu werden. Ja, das ist wirklich, das ist etwas, die man eigentlich nur beschützen kann. Das ist ja auch zu instande gekommen, weil man in einer Demokratie lebt und weil man davon profitiert. Also da kann ich definitiv sagen, das ist das Einzige. Also das hat sich so entwickelt. Ne? Damals wusste man ja auch nicht, was einem erwartet. Man wusste ja auch nicht, was man bekommt. Ich wusste nicht immer, dass ich in Deutschland ankomme. Ne? Ganz ehrlich, viele sagen dann, ja, wieso bist du nur nach Deutschland gekommen? Und ich sage oft, ich wollte doch gar nicht nach Deutschland kommen. Das war ja gar, also das war, es kam mir in dem Moment ja nicht mal im Kopf, ja, ich will unbedingt nach Deutschland, weil das war ja nicht mal. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, eigentlich wollte ich nach Schweiz. Eigentlich war ja schon immer so in meinem Kopf, Schweiz, ja, macht Sinn, gehst du hin. Ja, aber das hat sich dann damals so ergeben und ich war dann, jetzt abgesehen davon, ich habe dann alles vergessen, was Schweiz angeht, als ich hier angekommen bin, weil man einfach froh war, dass man angekommen ist, dass dieses schreckliches Halbtraum ja irgendwann mal vorbei ist, dass man Ruhe hat und warm duschen kann und Sachen zum Anziehen hat. Und ja, das weiß man nicht zu schätzen. Ja, ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Das ist, wie du es halt sagst, das nimmt man halt so an. Und auch wenn ich jede Woche halt regelmäßig einkaufen gehe und schön mein Kühlschrank voll ist, die Kinder haben was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, das nimmt man dann so an und das ist dann für ihn auch selbstverständlich. Aber es tut wirklich an ein oder anderer Stelle dann auch mal gut, sich zu reflektieren, zu sagen, was habe ich wirklich im Leben? Ne? Was habe ich wirklich dafür, dass ich 8 Stunden arbeiten gehe? Ich sag dir eins, die 8 Stunden arbeiten ist schon Luxus. Ja, das ist schon Luxus, wirklich. Ja. Das glaubt einem wirklich niemanden. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie viele Stunden ich in Afghanistan und in Iran nicht arbeiten war, und da war ich noch mal ein Kind, ne? Also, das ist es halt.
Ja.
Genau.
Ich finde das total krass. Ich bin ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellan. Laden, volles Brett in die Emotionen von dir gerannt, bewusst natürlich, weil ich das wichtig finde, dass die Menschen da draußen, die meinen Podcast hören und die interessiert an vielfältigen Lebensrealitäten sind, verstehen, wie die Lebensrealitäten in Deutschland wirklich aussehen. Und die sind nämlich eben nicht nur weiß und ja, wirst mal mit ein bisschen mehr Geld groß und mal mit ein bisschen weniger Geld groß, nee, sondern die sind auch radikal unfair. Und was ich unglaublich beeindruckend an deiner Geschichte finde, ist, dass du eben nicht deiner Geschichte nach zu urteilen in ein Loch gefallen bist und aufgegeben hast, sondern dass du aus persönlicher Kraft heraus dich in eine, ja, in Deutschland würde man schon sagen, absolute Erfolgsgeschichte eigentlich gearbeitet hast. Du bist nämlich heute Pflegedienstleister. Also du hast eine Leitungs- und Führungsposition, du hast Verantwortung und du lebst noch nicht mal, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, das finde ich so krass, du bist ja noch nicht mal 10 Jahre in Deutschland. Und was ich hier, also das will ich erstmal überhaupt so in den Raum stellen, das finde ich ultra krass, ja. Du kannst so wahnsinnig stolz auf dich sein und ich freue mich darüber, dass Menschen wie du in Deutschland leben und unsere Wirtschaft dadurch einfach profitiert. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive Leadership Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Aber was bedeutet denn für dich eigentlich Erfolg, so ganz persönlich? Weil speaking of Deutschland, ne, sind wir in einer Leistungsgesellschaft und in einer Leistungsgesellschaft geht's ja irgendwie immer um höher, schneller, weiter. Wer den geilsten Titel hat, ist der Beste. Wer die meiste Kohle verdient, sowieso. Und wenn du noch ein fettes Auto vor der Tür stehen hast, hast du eh gewonnen. Was bedeutet für dich Erfolg?
Also ich danke dir erstmal für deine Worte. Das ist wirklich, das motiviert mich weiterhin, also weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und auch ich komme an meine Grenzen. Auch ich habe meine tiefen Momente, Punkte, wo ich sage, Mensch, ich kann einfach nicht mehr weiter. Ja. Und irgendwann ist man auch müde. Müde von allem, müde von Kämpfen. Aber wenn ich, also du sprichst das so schön an, ne? Oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die das erst nicht mal glauben möchten, dass ich nicht mal 10 Jahre hier bin und ich so eine Position habe, die gehen ja von vorne aus davon aus, dass ich hier geboren bin. Na, da kommt ja keine, ja, woher kommst denn, kommen sie oder woher kommst denn du, sondern ja meistens die Frage, sie sind ja hier geboren, oder? So, ne? Ich finde, aber so von außen betrachtet finde ich das schön, das motiviert mich, das immer mal wieder zu hören. Klar, natürlich. Mhm. Na, was Schöneres kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich nehme es als Kompliment an. Aber ich, für mich, für meine Person, sehe ich in 0, nix. Also ich sehe es wirklich nicht an, dass ich erfolgreich bin. Mhm. Weil eigentlich bin ich nicht angekommen, wo ich angekommen bin. Aber manchmal, lieber Isabel, manchmal frage ich mich einfach, ist das wirklich, weil ich nach mehr strebe Oder ist das, weil ich diesen Überlebensdrang einfach nicht, also dass es einfach noch nicht ausgeschaltet ist, dass ich vielleicht im realen Leben angekommen bin. Im realen Leben habe ich alles, was ich brauche, aber innerlich, psychisch, von dem, was ich in meiner Kindheit so geprägt bin, von dem, was ich halt so mitgekriegt habe, ne, seit 10 Jahren gehe ich arbeiten, versuche für diesen Moment hier zu kämpfen und die hat man ja irgendwie, ne? Irgendwie, was heißt irgendwie? Ich hab's ja, ich habe alles, was ich brauche. Und eigentlich brauche ich gar nichts mehr machen, aber ich komme nicht zur Ruhe. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Man kommt nicht zur Ruhe. Man möchte immer mehr und immer mehr erreichen. Aber trotzdem versuche ich immer wieder, mich daran zu erinnern, wie es mal war und wie es jetzt ist und dass man das eben vorm Augen führt. Aber ja, erfolgreich. Ich denke mal, ich werde irgendwann erfolgreich sein in meinen Augen, wenn ich wirklich zur Ruhe finde, wenn ich wirklich mal ankomme, wenn ich wirklich sage, ja, Mann, ich weiß es nicht, womit das, also ich denke mal, ich werde noch lange damit zu kämpfen haben. Aber ja, das erfolgreich sein ist definitiv nicht, dass man mehr Geld hat oder dass man in geilen Karre fährt. Vielleicht hat man das auch, habe ich am Anfang auch gedacht, ne? Und
nein, ich, um Gottes Willen, ne, ich wollte auch gar nicht sagen, dass das verwerflich ist. Also genau, das ist auch okay. Meine Güte, wenn jemand ein cooles Auto haben will, fair enough. Aber ich wollte damit sagen, das ist ja immer so das, was so einer Leistungsgesellschaft unterstellt wird. Genau. Ne? Du musst alles haben und wenn du es eben nicht hast, bist du schlecht.
Genau.
Und so.
Sich vergleichen, ne? Man vergleicht sich mit jedem.
Genau.
Das ist so Fakt. Das definitiv. Also erfolgreich. Das ist wirklich so eine Frage. Da werde ich definitiv die nächsten Jahre immer damit kämpfen und versuchen irgendwie. Ja, man sieht sich selber nicht als erfolgreich, aber in außen betrachtet ist es dann natürlich, ne, man hat mit sich selber, ob das die innerliche Feuer ist, um weiterzukommen, ob das die innerliche Unruhe ist, weil man nicht zur Ruhe kommt, weil man irgendwie irgendein Erlebnis hatte früher und einfach sich denkt, ah, ich muss mehr, ich muss besser. Ich glaube, die richtigen Antworten diese Stelle gibt es dann dafür nicht. So, für mich nicht, noch nicht.
Ja, bin
nicht
ja. Nee, so. Ich finde es spannend. Ich finde es spannend, also das so zu hören, aber fand ehrlicherweise deine Antwort gerade total cool. Ich habe das auch mitgeschrieben, weil ich das echt schön fand, wie, dass du gesagt hast, ich bin erfolgreich, wenn ich wirklich zur Ruhe finde. So, das ist eigentlich, ne, das ist eigentlich so der Kern. Und ich würde mir wünschen, dass sich das viel mehr Menschen auf die Fahne schreiben, aber glaube halt eben auch, dass es genau diese Krisen im Leben braucht, die du durchlebt hast, diese radikale Tragik, um überhaupt an so einen Punkt zu kommen, so weise zu sein und so bei sich zu sein, weil ich glaube, trotz diesem Drive nach oben und nach mehr bist du auch bei dir, weil du weißt du, wie schlimm es sein kann. Genau. Und ich glaube, an dem schlimmsten Tiefpunkt unseres Seins sind wir am meisten bei uns at the same time, wenn das Sinn macht. Also das ist so confusing, aber ich glaube, das ist es wirklich. Und deswegen fand ich das total schön. Jetzt ist es ja so, bitte.
Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ding ist, man ist dann so, also ich fand das jetzt schön, wie du es gesagt hast, ne? Man ist selber, man hat das erlebt und man weiß ja, wie es mal war oder wie es sein kann. Und dafür bemüht man sich und hat man auch die nötige Energie oder bekommt man von irgendwo und versucht das Leben ja wirklich, also die Realität wirklich ins Gesicht zu schauen.
Ja.
Aber wie ist denn das, also ich stelle mir manchmal die Frage, wie gehe ich wirklich mit meinen Kindern um? Ne? Wie bringe ich meine Kinder bei, dass das Leben anders ist? Ja. Und das frage ich mich wirklich oft, weil an sich, wie soll denn mein Kind so werden wie ich? Wie soll mein Kind dieses Ehrgeiz haben? Also ich will jetzt mich nicht auf die höchste Gipfel setzen.
Kannst du aber ruhig. Doch.
Nein. Aber wie soll das funktionieren? Ne? Ich meine, ich natürlich möchte ich ja, das ist für mich gar keine Frage, für meine Kinder alles zu geben. Wirklich alles zu geben, was ich nicht hatte. Und wenn es um mein Spielzeug geht, Und wenn wir im Laden stehen und er sagt, Papa, ich will genau dieses Spielzeug haben, denkst du, da kann ich Nein sagen.
Das ist Horror, weil, ne? Aber es ist Horror.
Ja, das ist Horror. Weil man selber, man erinnert sich, also ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich ja. denke an diesen Moment, ich denke wirklich, ich wäre gerade dieses kleines Kind und erinnere ja. dich doch damals, du hast doch diese Privilegien gehabt, ja. zu sagen, ich möchte das und du hast es bekommen. Also gib das dein Kind. Ja. Und da sage ich oft zu mir, ne, wie geht man das dann an? Ja, man musste wirklich bewusst versuchen, denen das anders beizubringen, auch mal ja. Nein zu sagen. Also wirklich bewusst versuche ich das, aber ja, es ist so ein Kampf mit sich selbst.
Ist es. Ja. Und ich fühle das, weil ich das genau so 100% ja. auch habe, ja. tagtäglich in unterschiedlichen Situationen wahrscheinlich. Ich glaube, das ist menschlich und ich glaube, ja. die Akzeptanz dafür, dass wir nur Menschen sind und entsprechend eben solche Emotionen auch haben, ist total normal. Ich glaube aber auch, dass man sich schon auch die Frage stellen darf und für sich dann einen Weg findet, eben das Thema von deiner Sozialisation, also deiner Lebensgeschichte, deiner Prägung, die du erlebt hast, ne, weiterzugeben an die Kinder, um sie eben für dieses Thema zu sensibilisieren, weil du hast halt total recht. Unsere Kinder werden halt viel behüteter groß und gleichzeitig kommen sie aber auch in eine Welt, die ja gerade vor massiven Herausforderungen wiederum steht. Ne? Das heißt, sie müssen ja irgendwie schon auch ein Stück weit Resilienz aufbauen und auch diesen Ehrgeiz und diese Kraft auch mitbringen. Aber ich glaube, für alles gibt es halt einen Zeitpunkt. So, das ist vielleicht entscheidend, weil wahrscheinlich sind sie gerade einfach noch zu jung.
Definitiv, definitiv. Das denke ich mir manchmal auch. Das wird später kommen. Da kann man später mit ihnen anders darüber sprechen und ja, trotzdem, ne, es ist so ein innerlichen Kampf, den man eigentlich gewinnen möchte, aber das ist nicht zu gewinnen, da kann man nur verlieren.
Ja, genau. Jetzt ist es ja so, du bist ja auch, also trotz deines Riesenbeitrags, den du ja in diese Gesellschaft bringst, ne, bist du trotzdem im Prinzip Flüchtling, für viele Flüchtlinge aus Afghanistan, der gegebenenfalls hier irgendwie irgendjemandem was tun kann oder irgendwie Unheil anrichten kann oder, ne, diese ganzen krassen Geschichten, die wir immer so hören, bedeutet, du bist aufgrund von unbewussten und bewussten Vorurteilen, stehst du vor Diskriminierung und Rassismen im Alltag, wie viele andere Menschen eben auch, die marginalisiert sind oder eine Migrationsgeschichte haben. Wie gehst du denn emotional damit um, dass eben deine Beiträge für die Gesellschaft oft eher von Vorurteilen überschattet werden, als dass Menschen in dir diese wertvolle Kraft und diesen wertvollen Menschen sehen, der du bist?
Du hast es echt auf den Punkt gebracht. Das Thema, also ich sehe das wirklich nicht so verallgemeint nur auf mich. Ich beziehe das wirklich auf viele andere, die sich auch in dieses Thema, also sich auch bemühen, auch arbeiten, in Ausbildung hinter sich haben oder studiert haben und ihr Beitrag eben für diesen Gesellschaft auch leisten. Meistens macht mich traurig, wenn ich mit den Menschen mich unterhalte und die ja keine Migrationshintergründe haben und halt deutsch sind, sagen wir mal so. Und vielleicht auch wenig mit dem Thematik sich auseinandergesetzt haben oder nun von den rechten Seite mehr, also ne, ich bin ja nun mal in Bautzen und ich lebe nun mal hier und ich arbeite auch hier und werde auch mit solchen Menschen noch, ich sag mal, ab und zu tun haben, ob ich das will oder nicht. Und da kommt meistens, also erstmal die böse Blicke, ne, und dann, wenn die mich dann sprechen hören, ist dann ein gewisser Abstand da. Und die Akzeptanz kommt dann auch, aber nur für meine Person. Und dann kommt dann meistens dann so ein Spruch wie, ach, du bist ja nur der Einzige. Und sie sind ja nur der Einzige. Sie sind ja einer von den wenigen. Wo ich dann eigentlich fast aggressiv werde. Und ich mir so denke, nein, das stimmt nicht. Das ist absolut falsch. Sie haben sich mit diesem Thematik überhaupt nicht auseinandergesetzt.
Ja.
Oder letztens habe ich ein Gespräch gehabt mit einem älteren Damen, wo sie erzählt hat, dass ihre Tochter eben Polizistin ist und sie von diesen schrecklichen Momenten mir erzählt hat, wo ich gesagt habe, ja, ich finde das wirklich auch schrecklich. Einerseits kann das auch genauso in diesen Geschichten auch ein Mensch sein, der keinen Migrationshintergrund hat, also kann genauso ein Mensch geben.
Absolut,
das
macht natürlich.
Definitiv. Und auf die andere Seite denke ich mir so, genau das ist der Punkt. Ich habe dann in diesem Moment zu diesem Frau gesagt, genau das ist der Punkt, dass sie von diesen Wahrnehmungen eben geprägt sind, weil die Tochter diese Geschichten erzählt und sie aber keine andere Geschichte haben, um das zu vergleichen. Und das wirklich, wirklich wahr vorm Augen führen, was ist nun mal richtig und was ist falsch. Dann hat man ja nun mal diese Wahrnehmung, okay, alle sind kriminell oder wie auch immer. Ja, und dazu noch die politische, mal dahin geblieben. Okay, darauf will ich jetzt nie hinaus. Du weißt, was ich meine. Und das prägt die Menschen, ob es in Bautzen, Berlin oder Thüringen oder sonst wo ist, das prägt wirklich die Menschen. Und das ist halt, ja.
Wie können wir denn deiner Meinung nach marginalisierten Menschen mehr Chancen und auch Sicherheit in diesem Land hier geben? Also auch mit Blick auf die ganzen politischen Entwicklungen oder auch gesellschaftlichen Entwicklungen, vor denen wir eben einfach gerade stehen?
Also ich glaube, so ein richtig einfachen Lösung für das Thema gibt es definitiv nicht. Aber eine Säule für dieses Thema wäre definitiv die Integration. Wofür ich, also du kennst mich ja, ne, über LinkedIn siehst du ja auch meine Beiträge, wofür ich mich wirklich mit Herzblut eigentlich einsetze und weiterhin einsetzen werde, weil das Thema schlichtweg einfach falsch angegangen ist und weiterhin angegangen wird. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt es daran, dass man keine Lösung braucht, um an Macht zu kommen und mit dem Thema, keine Ahnung, zu Stimmung zu machen, sagen wir mal so, innerhalb der Gesellschaft, um warum auch immer mehr Menschen für bestimmte Partei zu gewinnen? Oder keine Ahnung, woran das liegt. Ob das Thema wirklich so kompliziert ist für manchen Politiker oder auch in der Gesellschaft, dass die einfach mit dem Thematik sich nicht wirklich auseinandersetzen und diese Erwartung, Haltung auch haben, die kommen hierher, also müssen die sich kümmern, so nach dem Motto, friss oder stirb. So, ne? Wer es schafft, schafft es und wer nicht, dann halt nicht. Und das ist eben falsch. Ne? Man muss ja auch, es sind ja auch unterschiedliche Schichten, gerade wenn wir über Migration sprechen. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die hier geboren sind, ne? Dann gibt es nochmal Menschen, die hier als Flüchtling herkommen und eine neue Zukunft, neues Leben sozusagen aufbauen möchten. Die haben auch einen Migrationshintergrund. Dann gibt es nochmal Menschen, die aus dem Ausland momentan, weil es eben nötig ist und weil wir Fachkräfte brauchen, aus dem Ausland eben Fachkräfte hergeholt werden.
Ja.
Und es sind unterschiedliche Ebenen, wo man mit diesem Thema ja aber auch unterschiedlich angehen muss. Die brauchen, da kann man nicht auf ein Thema sitzen und sagen, das gilt für alle. Eben nicht. Das gilt eben nicht für alle. Derjenige, der hier geboren ist, der braucht eine komplett andere Integration und auch die Eltern, die Familien und so weiter und so fort, als jemanden, der als Flüchtling herkommt. Und die Eltern können kein Wort Deutsch sprechen, die selber können kein Wort Deutsch sprechen, die Kinder auch nicht. Und meistens sind die Kinder dann dafür zuständig, irgendeinen Brief zu lesen und das zu übersetzen. Na, diese Geschichten kennt man ja eigentlich. Aber das ist wahr, das ist pure Wahrheit und pure Realität. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man wirklich strukturell dieses Thema angehen sollte, Integration an sich, und das wird auch schlichtweg, es ist falsch, wenn ich jetzt sagen würde, das Thema Integration wird nicht in, nirgendwo wurde das aufgegriffen, in viele Vereinen, es gibt bestimmt viele Unternehmen, die sich das zur Aufgabe machen und versuchen irgendwie irgendwas verändern, aber nicht flächendeckend für kompletten Deutschland, für jeden Bundesland, aber genauso wie in Berlin, aber auch in Bautzen.
Ja.
Und wenn dann ich gebe dir ein Beispiel, Migrationshilfe in Bautzen wurde abgeschafft und da sind immer noch Menschen dran, das wieder zurückzubekommen, aber genauso gibt es Menschen, die das eben nicht haben möchten. Ne? Mhm. Und ja, aber das ist ja so, das widerspricht sich ja alles so ein bisschen.
Ja.
Auf einer Seite tue ich die Migrationshilfe in Bautzen abschaffen, dort, wo die Menschen am meisten Hilfe brauchen, weil in Deutschland gewisse Bürokratie herrscht und die Menschen einfach nicht wissen, wie die das angehen sollen, selbst wenn es eine banale Briefe ist, zu übersetzen oder wie auch immer. Und dann auf die andere Seite tut ja dann Krankenhaus Bautzen, beziehungsweise hier Landkreis Bautzen, fliegen die nach China und tun dort dann in Verträge abschließen dafür, dass die Fachkräfte aus China herkommen.
Mhm.
Also nochmal an diesem Punkt, ich habe nichts dagegen, dass aus China Fachkräfte herkommen. Ich begrüße das herzlich und das ist die Zukunft.
Ja.
Das ist klar, das ist die Wahrheit. Aber was sich widerspricht wiederum ist, dass wenn diese Chinesen herkommen, geht es ja nicht darum, dort Geld zu investieren, die herzuholen und am Ende zu sagen, okay, ich habe meine Aufgabe getan als Landkreis, als Krankenhaus, hier sind Fachkräfte und kümmert euch. Man muss sich ja darum kümmern. Man muss sich darum kümmern, dass es eine Migrationshilfe gibt, wo diese Menschen Rückhalt bekommen, wo die Hilfe bekommen. Aber genauso, Thema Integration, ist es dann noch mehr wichtiger als jemals zuvor. Man müsste das Thema ja noch besser angehen.
Ja, absolut. Vor allem, also gerade wenn ich mal mein Lieblingsthema Zugehörigkeit damit einpflegen darf, wie soll sich denn ein Mensch jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, aus China hier in Deutschland wohlfühlen, wenn er nicht richtig integriert wird? Weil dann wird er keine Zugehörigkeit erfahren. Und wenn du keine Zugehörigkeit erfährst, bist du nicht in der Lage, dein volles Potenzial zu leben, ne, und zu sein. Und auch vielleicht können wir da mal, also wenn du magst, mal bei deiner eigenen Geschichte bleiben, weil du hast es ja de facto erlebt. Mhm. Ich frage mich generell immer, also ich meine, du warst 15, 16, als du hierher gekommen bist, alleine, ohne irgendjemanden. Wie hast du das gemacht? Also wo bist du denn überhaupt hingegangen? Wie hast du überhaupt angefangen, hier zu leben?
Das, also ich denke mal, also es war so, auf deine Frage jetzt gezielt, ich bin, wie ich das gemacht habe, ganz einfach, ich bin einfach los. Ne? Man hat dann irgendeine Leute gesprochen, die als Schleuser bekannt waren und dann ist man los. Und irgendwie hat man es dann über die Grenzen geschafft, ne? Fast halb tot, aber irgendwie hat man es geschafft.
Ja.
Und ob das Gott war oder ob das die Gebete von meiner Mutter war oder ob das einfach Glück war, will ich jetzt beiseite legen.
Ja.
Aber irgendwie hat man es geschafft. Und ich denke mal, durch die Erfahrung, durch das, was man erlebt und durchlebt hat, ist man dann auch, geht man das Thema ja mit einer anderen Reife an. Man hat ja sich mit so vielen Themen auseinandergesetzt, wo eine 15-, 14-Jährigen hier in Deutschland nicht bei Weitem sich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Und Gott sei Dank, das hat kein Kind verdient, definitiv nicht. Und genau, und dann war mir als allererste eigentlich, also ich habe mein Leben lang so fast, das klingt jetzt brutal, aber das soll jetzt nicht so heißen, dass meine Eltern mich geprügelt haben, aber die haben es uns, das war, meine Eltern waren es wichtig, dass wir Bildung war für meine Familie, also für meine Eltern war das A und O, für meinen Vater und genauso für meine Mutter. Und das hat sich so in meinen Kopf definitiv so richtig eingeprägt. Bildung, 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 Schule, Schule, Schule. Sonst bist du nix, sonst erreichst du nix, sonst wird es auch nix. Das ist ja auch wahr. Und als ich hergekommen bin, ging es dann wirklich nur darum, die Sprache zu lernen und irgendwie schaffen, in einer Normalschule die Abschluss zu absolvieren. Weil ich wusste definitiv, wenn ich die Abschluss habe, habe ich alles.
Ja.
Und das war, das ist mir irgendwie gelungen, mit Hilfe von bestimmten Menschen und Gott sei Dank. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ne? Und genau, also
was
erzähl bitte mal,
was würdest du denn sagen, weil also du arbeitest jetzt selber in der Pflege und du spielst ja auch eine zentrale Rolle für die Integration von ausländischen oder migrantischen Fachkräften hier in Deutschland, in Bautzen bei dir. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Barrieren, ne? Also für Migrantinnen, um in der Pflege beispielsweise zu arbeiten?
Also schlichtweg erstmal die Akzeptanz, ne?
Ja.
Klar, wir sprechen hier über Sprachbarrieren, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man das wirklich akzeptiert und wenn man das wirklich möchte und das nicht als Belastung sieht, was natürlich auch irgendwie vielleicht auch als Belastung ist, ne, wenn man diese Menschen erstmal auf dem Weg bis dahin begleitet. Und aber im Also ich tue das ganze Thema in Schichten verteilen. Also auf die eine Seite sehe ich die Menschen mit Migrationshintergrund, auf die andere Seite sehe ich die Menschen, die vor Ort arbeiten, die Kollegen, und auf die andere Seite sehe ich die Führungskräfte. Also die Führungskräfte ist für mich das Herzstück für das ganze Zeug, also für das ganze Thema, weil wenn die nicht wissen, wie die mit dem Thema sich auseinandersetzen, wie die Konflikte sozusagen lösen, dann bricht das Ganze auf jeden Fall auseinander.
Ja, voll.
Wenn man schafft, die Führungskräfte definitiv gut in diesem Thematik einzubringen, die nötige Wissen auf den Weg geben, dann ist es schon mal die Hälfte von Arbeit gemacht. Dann die Kollegen vor Ort, die müssen sensibilisiert werden. Ich stelle mir manchmal auch sehr schwierig vor, wenn ich das Ganze auch reflektiere manchmal und denke, okay, wie wärst denn du, also wie wirst denn du das finden, wenn du hier als Deutsch, also als jemand, der keine Migrationshintergrund hat, lebst und arbeitest und dann auf einmal kommt ein Arbeitgeber und sagt hier, 50 Mann oder 5 Mann müssen hier integriert werden, los geht's. Also fühle ich mich auch, keine Ahnung, ja, nicht mitgenommen fühlen. Und deshalb müsste man wirklich die Kollegen vor Ort auch die nötige Information vor Ort, Seminaren geben, dass die auch genauso darauf vorbereitet sind. Und hier spreche ich ja nicht nur über kulturelle, religiöse Themen, sondern auch schlichtweg über Umgangsform. Ne? Wie gehe ich mit Kritik um, wie gehe ich mit Hierarchie um? Und da spreche ich nicht über Afghanistan, Iran, Syrien oder solche Länder, sondern ich spreche über Kosovo und Albanien und so weiter. Ne? Da sind ja auch ganz viele, also ich hatte auch ganz viele Kollegen aus Kosovo und so weiter, und die haben ein komplett anderes Verständnis über Hierarchie, über Umgang mit Tod oder Umgang mit Krankheiten und so weiter.
Ja.
Also müsste man sozusagen die Kollegen vor Ort definitiv auch gut vorbereiten. Aber auf der anderen Seite auch die Menschen mit Migrationshintergrund. Die haben genauso wenig Info über die Bildungswege, über die Hilfestellungen, über die Sprache ab und zu auch. Und wenn man es schafft, die genauso an dieser Stelle dann abzuholen und die nötige Info, Wissen weiterzugeben, dann denke ich mal, sollte das funktionieren und wird das definitiv auch funktionieren. Und ein gewisser Optimismus braucht man auch. Das ist so wirklich.
Ich wollte es gerade fragen, was sind denn die Chancen? Also wie gut schätzt du das ein? Wo sind wir da gerade? Sind wir auf einem guten Weg oder ist es noch schwierig?
Also wirklich, um das einzuschätzen, fällt mir auch vielleicht die Statistik, oder ich bin nicht so gut in das Thema involviert, sagen wir mal so, also nicht was andere Bundesländer angeht, aber ich habe so das Gefühl, dass da auf jeden Fall mehr passiert als wie im Osten. So, ne? Ohne jetzt die Finger auf Osten zu zeigen und sagen, hey, ihr macht gar nichts. Nein, auch hier in der Umgebung sind Krankenhäuser, die sich zu dem Thema bemühen, aber halt die nötigen Mittel und die nötige Werkzeug fehlt, um wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und vielleicht auch die Leute. Und also ich spreche jetzt über die Unternehmen, wo ich arbeite, und kann sagen, da bewegt sich definitiv momentan ganz viel.
Das ist schön zu hören.
Also das ist wirklich, das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, da sind wir wirklich auf Hochtouren an das Thema, versuchen gerade Konzepten herauszuarbeiten, versuchen gerade das Thema wirklich gut anzugehen. Und mir war wichtig, nicht nur Menschen aus dem Ausland, also wir sind auf alles eingewiesen, das ist Fakt. Na, wir haben auch ganz viele Niederlassungen in Deutschland, das heißt, wir können uns das auch leisten, als Unternehmen zu sagen, wir machen das, aber auf die andere Seite werden wir definitiv auch in den Heim gehen und versuchen, uns dort direkt Vorstellungsgespräche durchzuführen, uns die Leute anschauen und auch 5 bis 10 Mann jeweils uns aussuchen, aber als Pilotprojekt, und dann, wenn unser Pilotprojekt definitiv durchlaufen ist, dann auch richtig. Also das meine ich, wenn jeder ein Stück mitnimmt, ein bisschen mitnimmt, versucht etwas zu verbessern, dann schaffen wir alle einiges. Gerade hier in Bautzen, wir haben eine Top-Führungsebene, Führungskräfte, die ziehen alle mit. Wir haben ein Wort. Mhm. Und sehr cool. Das funktioniert, das läuft, und die Mitarbeiter merken dann auch, ne? Ich war der Erste, dann kam der Herr Schaar, dann kam der Herr, da kam der Koban und so weiter. Also es entwickelt sich, ne? Und gestern hatte ich auch eine Bewerbungsunterlagen von einem ukrainischen Junge bekommen. Der ist 19 oder 20, also seit 2 Jahren hier, kann wirklich gut Deutsch sprechen und wollte als Minijob sich bei mir, also bei uns bewerben. Aber ich habe dann gesagt, hey, wie sieht mit der Schule aus? Und der so, ja, die Schule habe ich in Ukraine fertig gemacht. Da habe ich gesagt, okay, gut, super, dann machen wir hier die Ausbildung.
Ja, und geil.
Das meine ich, ne? Und wenn man diesen Aussicht, die Menschen, also der wusste dann auch überhaupt nicht, der hat mich dann erstmal gefragt, meinte zu mir, was ist überhaupt Pflege? Das erzählen und was der für Aussichten hat, was kann er dann später machen? Oh. Und wo ich dann gesagt habe, hier, so sieht's aus, los geht's, komm ran,
voll schön,
eine Woche Praktikum. Und das meine ich halt. Ich glaube, sich daran festzuhalten, zu sagen, es bewegt sich nicht, oder wir machen, also ich spreche das jetzt aus Bautzen heraus, ne? Also wenn wir das in Bautzen schaffen, dann schaffen wir es definitiv auch in anderen Städten, in andere Bundesländer. Und darauf kommt's an. Auf diesem Optimismus und Menschen irgendwie versuchen, irgendwo abzuholen, mit denen in Kommunikation gehen, mit denen sprechen, die Ängste von den Menschen zu nehmen und versuchen, auf die Bedürfnisse von die Mitarbeiter und die Kollegen vor Ort genauso eingehen. Ich kann das nicht von den Führungskräften, die hier aufgewachsen ist, gelebt ist, Ausbildung gemacht hat, erwarten, dass der alles über jemanden weiß, über die Kulturen von Menschen weiß, die plötzlich da sind und auch die Bedürfnisse danach haben und davon leben, um hier sich zu integrieren und zu leben.
Nee, das stimmt. Ich glaube, du kannst das nicht erwarten, aber du kannst dafür sensibilisieren. Und wir können Role Models sein, ne? Also Vorbilder. Und du hast es gerade so wunderbar beschrieben, und du bist damit ein so wunderbares Vorbild, weil du als Führungskraft auch da sitzt und in jemandem ein Potenzial erkennst und dieser Person eine Chance gibt, obwohl diese Person nicht danach gefragt hat. Und darauf kommt es an. Genau. Weißt du, also diese Möglichkeiten, diese Türen öffnen. Und das tatsächlich, das ist, sage ich jetzt als Deutsche, ich bin jetzt mal ganz mutig, ist in der deutschen Kultur nicht verankert. Wir Deutsche sind so nicht. Wir öffnen nicht per se Türen, weil wir in irgendjemandem Potenzial sehen. Und das ist traurig, weil ich finde, das sollte total kulturell egal sein. Also wir Menschen sollten einfach anerkennen, dass wir als Gesellschaft nur erfolgreich sind und funktionieren können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und dazu gehört zum einen, dass wir Vorbilder sind, also dass du als Führungskraft das machst, was du gemacht hast, und damit für andere Führungskräfte ein Vorbild bist.
Definitiv.
Und gleichzeitig aber auch, dass wir die nötigen Ressourcen wie Wissen eben vermitteln, damit deutsche Mitarbeitende, ne, die du hast und die deine Lebensrealität zum Beispiel nicht kennen, verstehen, welche Lebensrealität du gelebt hast, um überhaupt nachvollziehen zu können, also empathisch zu sein und nachvollziehen zu können, was du durchlebt hast. Ne? Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man dafür sensibilisieren darf.
Definitiv, definitiv. Aber auf die andere Seite, wenn die das verstehen, wenn die das hören, wenn die sehen, dass Menschen sich integrieren und dass es funktioniert, dann verändert sich ganz viel.
Ja, voll.
Auch wirklich, eben. Wirklich ganz ja. viel. Und die Veränderung sehe ich jeden Tag und bin froh darüber.
Ja. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive Leadership Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Genau. Jetzt ist es, du hast es zum Eingang schon mal gesagt, dass ich finde das ganz wunderbar. Du bist ja nun mittlerweile eben in Bautzen, du lebst in Ostdeutschland mit deiner Frau, die deutsch ist, und du hast ja. zwei Kinder.
Ja.
Und mich würde mal interessieren, welche Hoffnungen bzw. auch Wünsche hast du denn für die Zukunft deiner Kinder?
Oh, das, also ich habe mich mit dem Thema, also gedanklich setze ich mich mit dem Thema, denke ich mal, jeden Tag auseinander und mache mir natürlich die Gedanken darüber. Man möchte ja die Kinder auch natürlich schützen und es ist wirklich, es ist ein schwieriges, also eine sehr schwierige Frage, aber ich wünsche mir wirklich, dass die Akzeptanz an dieser Stelle für die Menschen existieren, die für die Gesellschaft bereit sind, alles zu opfern, zu tun, zu machen. Und ich habe ja auch was davon. Ne? Wenn ich hier arbeite, wenn ich hier Geld verdiene, wenn ich hier lebe, wenn ich Möglichkeiten habe, mich zu weiterentwickeln, habe ich ja auch was davon. Aber auf die andere Seite muss man ja auch sehen, genau über diesen Menschen, die fast jeden Tag, ne, also das ist ja 2015, 2016, das ist ja ein gängiges Wort fast immer und fast jeder weiß Bescheid, worum es sich handelt, um welche Thema sich da handelt. Aber ich sage an dieser Stelle, genau, ich bin auch damals hergekommen und du musst sehen, was das für ein Gewinn für diese Gesellschaft ist.
Ja.
Und das muss man sich vor Augen führen, ne. Wenn man das schafft, wirklich das auch die Menschen klar zu machen, würde man wirklich einiges aus der Welt schaffen. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass meine Kinder frei leben, frei von Diskriminierung, frei von Sprüche, die traurig macht. Und am Ende, wo ich dann am Ende des Tages dafür mein Kind trösten muss, und in denen erklären muss, warum das so ist, warum die Welt so ist. Und ja, verändern kann man das auf die eine Seite definitiv nicht. Man muss sehen, wie es kommt, und es kommt, wie es kommt.
Ja.
Aber auch ich werde an dieser Stelle sagen, für die Demokratie muss man was machen. Dafür muss man aufstehen, dafür muss man auf die Straße gehen. Und mittlerweile, wenn ich mich schon im Fitnessstudio nicht wohlfühle, dann möchte das was heißen, wirklich.
Ja,
ich bin jahrelang trainieren gegangen. Das ist nicht mehr gegeben. Die Blicke, die Sprüche, die Gespräche, die in Umkleidezimmer durchgeführt werden und darüber diskutiert werden, warum 25 Mann abgeschoben wurden anstatt 25.000.
Oh Gott, das ist also ekelhaft.
Wenn das in der Gesellschaft als normal betrachtet wird,
ist Horror.
Dann ist das wirklich, also dann ist wirklich, das ist wirklich gefährlich. Ich bezeichne das wirklich als gefährlich.
Ja.
Und genauso hat es auch damals angefangen.
Ja. Und hast du, wenn du sowas hörst, manchmal das Bedürfnis oder das Gefühl oder anders, sprichst du mit deiner Frau darüber auch irgendwie das Land oder die Stadt zu verlassen und woanders hinzuziehen? Also denkt ihr über sowas nach? Denkt ihr über Plan B nach, über andere Möglichkeiten nach?
Samstag. Isabel, Samstag haben wir darüber gesprochen. Wir haben einen Ausflug gemacht im Tierpark mit den Kindern.
Ja.
Und auf dem Rückweg sind die Kinder im Auto eingeschlafen. Und ich habe wirklich das Thema, wir sind lange gefahren. Und ich habe wirklich ausgiebig über dieses Thema mit ihr ausgetauscht, versucht darüber zu reden, ohne irgendwie sich emotional, das macht mit ihr auch was. Ne?
Ja,
sie
klar.
Ist hier geboren, die Familie lebt hier, die leben, die Großeltern leben hier. Meine Kinder haben ja schon, meine Eltern nicht. Und ja. Es würde mir im Herzen wehtun, wenn ich denen auch die zwei
Großeltern
ja. wegnehme, die wirklich alles bedeuten und von Anfang an für die da waren.
Ja.
Das ist mir schon bewusst, aber auf die andere Seite, das ist wirklich, man hat sich so viel aufgebaut, letztes Jahr schon so viel diesem Haus, Gefühl, jeden Stein hat man angefasst und so viel
ja.
reingesteckt und sich mit dem Gedanken schon auseinanderzusetzen, ich selber das aufzugeben und ja. nochmal jetzt woanders sich mein Haus oder in eine Zuhause aufzubauen, schwierig, ne? Und auf die andere ja. Seite fängt dann irgendwann die Schule für den Kindern an und man möchte dann auch, wenn man wirklich sowas vorhat, so schnell wie möglich machen, aber trotzdem auch hier bin ich wirklich nach langer Überlegung zum Entschluss gekommen, dass auch in Orten wie hier auch jetzt nicht direkt gekämpft werden sollte, sondern ja wirklich dagegen was getan werden muss. Und
ja.
die Hoffnung von diesen Menschen möchte ich sein, definitiv.
Ja.
Wenn es nach mir gehen würde, würde ich viel mehr Unternehmen beraten, versuchen mit viel mehr Unternehmen ins Gespräch gehen und versuchen, denen das Thema an den Herz legen. Und viele sind einfach nur unsicher. Das ist wirklich so.
Definitiv.
Ich unterhalte mich ganz viel mit ganz vielen, die sind einfach nur unsicher, auf das Thema einzugehen, weil die zu wenig Wissen haben und die denken,
ja.
wenn ich da Ressourcen, wenn ich Zeitaufwand, so viel Zeitaufwand dort einstecke, was habe ich denn am Ende davon? Wie viel bleibt es mir? Und natürlich gibt es dann auch das Negative. Und das gibt auch in jeder Gesellschaft, in jedem Menschentyp, in jedem Hauptfarbe. Darüber müsste man nicht diskutieren. Und dafür gibt es Konsequenzen, die derjenige tragen muss. Und das spielt meiner Meinung nach keine Rolle, woher man kommt, sondern es geht darum, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
Absolut
mit
richtig.
Unter bestimmten Aspekten, Faktoren, die natürlich der Arbeitgeber auch ermöglicht.
Ja, ja. Genau. Mo, wir sind jetzt fast am Ende.
Ja.
Ich bedanke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch. Ich würde dir gerne jetzt noch eine Frage oder zwei kurze Fragen stellen. Also einmal eine etwas tiefgründigere Frage zum Abschluss. Was bedeutet denn für dich Menschlichkeit? Und wie können wir sie im Angesicht von Ungleichheiten und auch gesellschaftlichen Herausforderungen bewahren? Die Menschlichkeit.
Für mich bedeutet Menschlichkeit wirklich Empathie. Und Empathie,
ja.
also wir denken, jeder Mensch denkt, man ist empathisch. Aber ich ertappe mich selber und das jeden Tag, dass ich nicht immer empathisch genug bin, um wirklich menschlich zu sein, sagen wir mal so. Ich muss mich, also ich gehe jetzt von mir selber aus, ich muss mich jeden Moment daran erinnern, in jeder Situation, dass ich empathisch sein möchte und dass ich dieses Thema angehen möchte und dass ich wirklich, also einfach gesagt, ich möchte empathisch sein. Und das muss man sich wirklich jeden Moment in jeder Situation vor Augen führen und sich das ins Gedächtnis rufen, weil Empathie kommt nicht von alleine. Und es
ja.
kommt nicht nur, weil wir denken, dass wir empathisch sind.
Nee, absolut.
Und wenn man das schafft, dann erreicht man echt viel, ob das auf die Politikebene, Gesellschaftsebene, Arbeitsmarktebene, egal wo, egal wann. Wenn man merkt, wenn man weiß, was kann wirklich ein Mensch ohne Migrationshintergrund fühlen und was kann ein Mensch mit Migrationshintergrund auf einem Arbeitsmarkt, ich gehe jetzt wirklich aus Arbeitsmarkt, gebe ich das Beispiel, dann verstehe ich auch irgendwann, was es wirklich nötig ist, um die Menschen zusammenzubringen,
ja.
die nötige Unsicherheiten, Angst wegzunehmen, weil ich empathisch bin, weil ich versuche, mich damit auseinanderzusetzen und mich in den Menschen hineinzuversetzen. Und wir sind empathisch.
Absolut.
Wir sind alle empathisch, wenn wir es sein möchten.
Ich wollte es gerade sagen, Empathie ist erlernbar. Das
genau.
ist wichtig. Absolut
definitiv,
richtig.
Definitiv.
Ja.
Wir haben auch als Kind immer mit die Gefühle, dass das Ganze von der Mutter haben wir auch gefühlt. Deshalb ist es ja eine wirklich eine Stärke für Menschen. Deshalb bezeichne ich das auch als Menschlichkeit.
Ja.
Sage,
total richtig.
Dann ist man wirklich Mensch.
Richtig schön. Genau. Richtig schön. Ja. Und magst du dem nächsten Gast, also meinem nächsten Gast oder meiner nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Irgendeine. Du weißt nicht, wer es ist. Ist auch völlig egal. Irgendeine Frage.
Was sollte man für Demokratie machen?
Wow. Dankeschön. Ja. Mo, es war mir ein Fest. Wirklich, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich finde dich großartig und ich bin der Meinung, dass du wirklich ganz, 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 ganz viel Tolles für unsere Gesellschaft tun wirst oder davon überzeugt. Ich finde auch jetzt schon, dass du ein super großes Role Model für deine eigene Familie, für deine Kinder bist, aber vor allem auch für die Führungskräfte und Fachkräfte mit migrantischem Hintergrund in der Pflege, aber auch darüber hinaus. Und ich finde, dass Menschen, genau wie du, eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind und hoffe, dass du ganz weit mit deinen Zielen und mit deinen Wünschen kommen wirst und die Integration in Deutschland greifbarer machst. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir, Isabel. Ich danke dir. Danke für die Chance. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte. Und danke für das angenehme Gespräch.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.